Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Wilhelm Hägler, bodenständiger Gastronom, Freiheitsliebhaber, Interessenvertreter. Ja, lieber Willi, schön, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Danke, danke.
Ja, lieber Willi, heute, weil wir gesagt haben, wir haben einen Gastronomen, haben wir tatsächlich auch mal ein Bier dabei, nicht ein Wasser und einen Kaffee. Und deswegen erstmal Prost auf die Gastronomen, oder würde ich sagen? Sehr zum Wohle, ja. Ja, und zwar, wenn man von einem Gastronomen spricht bei dir, lieber Willi, dann ist es ja tatsächlich über 50 Jahre, 51 Jahre bist du in der Gastronomie tätig und auch heute immer noch aktiv. Ja, und das vor allem in eurem Schützenhaus Doceria natürlich. Wie bist du denn überhaupt so als Kind und Jugendlicher überhaupt in diese Schiene gekommen, dass du Gastronom wirst?
Ich habe mit 8 Jahren schon gesagt, irgendwann werde ich Koch.
Okay.
Und das hat sich halt dann so ergeben. Ich habe durch das war also mein Vater und mit dem Gaststättenverband und wir uns also da alle kennt haben. Und da sind wir auf Nürnberg zur Messe gefahren. Ich durfte mit Anzug und damals noch Krawatte, das war brutal, mit 14 Jahren. Mhm. Und da hat man unsere Adresse gesagt, das Gasthaus Rottner in Großreuth bei Schweinau in Nürnberg. Und da haben wir uns dann vorgestellt und dann habe ich dort anfangen dürfen als Lehrling. Verkürzte Lehrzeit. War eine richtig super Sache. Und uns hat das auch nicht gestört, wenn wir da Mittag gearbeitet haben, abends gearbeitet haben. Das war halt für uns Berufung. Ja? Damals gab es einen Beruf, Job war damals, hat es noch nicht gegeben, aber heute Koch ist ein Beruf, kein Job.
Ja.
Ja, weil aber sonst hält man das gar nicht aus.
Aber Willi, das ist ja quasi aber dann schon auch in die Wiege gelegt worden, gell? Dein Vater war ja, auch gastronomisch stark aktiv.
Und Konditormeister. Und ja, 2024, 25, jetzt war, ich weiß nicht mehr, 24 oder 25 wird der Betrieb eigentlich 70 Jahre alt. Aber mein Bruder, der hört halt aus Altersgründen auf. Er müsste zu viel investieren und Nachfolger in dem Sinn hat er keine.
Ja. Ja, jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz nur die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, wo denn der Betrieb ist, weil viele kennen, wenn sie es hören werden, aber vielleicht erzählst du es nochmal.
Ja, genau, das ist das Café Hägler am Ammerweg gegenüber von der Konradskirche. Genau, und da bin ich aufgewachsen und da mit 16 dann in die Welt hinaus.
In die Welt hinaus. Erstmal nach Nürnberg, was ja für einen 16-Jährigen auch schon eine große Weltreise ist, zur damaligen Zeit noch mehr als heute wahrscheinlich.
Ja, da haben wir Greitler gehabt zum Fahren.
Ah ja, okay. Und die Lehrzeit war dann, verkürzte Lehrzeit, 2 Jahre dann oder 3 trotzdem?
Ja, 2 Jahre, 3 Monate so ungefähr. Ja. Also das war so.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, von Nürnberg, da bin ich nach Düsseldorf ins Hilton.
Okay.
Ich habe da nicht viel verdient. Ich weiß heute noch 900 Mark, ich weiß nicht, wie ich damit ausgekommen bin. Wir mussten ja auch übernachten und so. Aber ich hätte anderweitig Jobs gekriegt oder Arbeitsstellen gekriegt, wo ich um einiges mehr verdient hätte. Aber es war mir halt wichtig, ich habe in meiner Laufbahn habe ich Hilton drinstehen. Hilton International, das ist ein Name zum Weiterkommen, wenn du da irgendwo hinlegst, halt Zeugnis vor, oh, war im Hilton, super. Ja, und dann, ich habe mich eigentlich nie lange irgendwo aufgehalten, es war meistens immer ja, so 1-2 Jahre und dann habe ich wieder die Stelle gewechselt, dann bin ich nach Dormagen, Romantikhotel, da bin ich mit dem Küchen, da hat einer von unseren 3 Küchenchefs, der ist da gewechselt und hat mich gefragt, willst du mitgehen? Ja, okay, ich komme mit. Ja, war der Augsburger gewesen, habe ich gesagt, naja, dann bin ich wenigstens unter Bayern.
Jawohl.
Ja, und da war ich dann auch einige Zeit und dann bin ich von da oben nach Wo bin ich noch da morgen? Da bin ich dann wieder nach Nürnberg, wo ich gelernt habe. Und das war eine super Sache. Und ich habe mich mit meinem Chef gut verstanden. Und da kam es ja drauf, August hat er immer Urlaub gemacht auf Amrum. Und ich habe den Biergarten, habe mich darum gekümmert, eingekauft, gekocht und gegrillt. Und er kam vom Urlaub zurück und sagte, hör mal, hier hast du die Adresse, schickst die Bewerbung noch hin und deinen Lebenslauf. Er weiß schon alles, bloß dass er halt ein bisschen was in der Hand hat. Du kannst dann nächstes Jahr nach Sylt in die Saison raufgehen. Da habe ich gedacht, wie ist jetzt das passiert?
Okay.
Wir haben mal ein bisschen was aufgehoben. Und da haben wir das irgendwie ausgemacht, dass ich nach Sylt zum Arbeiten gehe. Und er hat sich halt einfach darum gekümmert. So ist man eigentlich weitergereicht. Es ist nicht so, dass man jetzt hier festgehalten wird dann im Betrieb, sondern so wirst du halt weitergereicht. Dann war ich einige Stationen im Novotel gewesen. Also ich war in Stuttgart, in Stammheim, gleich neben dem Knast da unten. Und dann war ich zweiter Küchenchef in Novotel in Erlangen. Und dann wurde ich Küchenchef in Böblingen vom Novotel. Und da kam ich wieder nach Weiden. Das war eine Nacht- und Nebelaktion. Der damalige Pächter vom Hotel Stackrug, der war im... nicht Einzelmann, die gibt es nicht mehr. Da ist jetzt das Steakhaus drin. Holzwurm. Holzwurm hat die Kneipe geheißen, der war da drin. Und mein Bruder war auch zufälligerweise drin. Und da hat er halt sein Leid geklagt, ich bräuchte halt einen Küchenchef und ich habe keinen Küchenchef. Und mein Bruder, da war es ja. Nein, hat er gesagt, ich brauche einen Küchenchef, kein Feld- und Wiesenkoch. Er sagt, mein Bruder, Moment, stopp! Mein Bruder, der arbeitet in einem Hotel in Böblingen, war schon im Hilton und sowas. Und da ist er hellhörig geworden. Dann haben wir dieselbe Nacht haben wir noch telefoniert miteinander. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin morgen da. Habe mich ins Auto reingesetzt, bin von Böblingen nach Weiden gefahren. In der Früh haben wir einen Termin gemacht. Und dann haben wir das alles ausgemacht, haben wir das alles ausbaldofert. Und wenn ich anfange, sage ich, ich habe jetzt 3 Monate Kündigungszeit. Als Küchenchef, da kannst du 14 Tage, ich habe 3 Monate. Und morgen läuft nämlich, oder 2 Tage drauf, sage ich, da läuft nämlich der Termin aus. Ich muss jetzt gleich die Kündigung schreiben, den am Tisch hinlegen, weil sonst können wir das nämlich in Weiden auch vergessen. Ja, und so bin ich heute halt nach Weiden gekommen. Und,
wann war das?
Das war Weiden, das war 85. 85? Oder wann war das? 84.
Also irgendwie Mitte der 80er dann quasi, als du wieder zurückgekommen bist.
Und dann ging es los, dann habe ich ein Bekannter von mir, sagte, ich schaffe das nicht mehr, Fonstrauß, was hältst du davon, wenn du dich selbstständig machst, übernimmst die Stadthalle in Fonstrauß. Ich sag, bin jetzt im Stadtkrug. Bin auf Hohenstraße, muss da in die Stadt oder Sitzung rein.
Ja, erster Kontakt zur Politik. Ja,
so ungefähr. Der eine Stadtrat, der war sowieso prinzipiell gegen alles, der hat sich dann umgedreht und hat an die Wand hingeschaut, der hat mich gar nicht mehr angeschaut. Okay. Wenn ich einen Namen sage, den kennt Weiden und die ganze Region.
Okay.
Heute glaube ich noch. Aber ich habe mich da gut verstanden mit ihm. Was ich noch dazu sagen wollte, wie ich nicht im Stadtkrug war, da hatte ich auch ein Angebot als Lehrer für die Hauswirtschaftsschule in Neustadt. Ich glaube, heute ist es die Berufsschule. Und da hat mich halt mein Chef nicht gehen lassen. Und dann haben wir den nachgekommen.
Lehrer. Aber du bist so richtig immer
ein toller Job.
Du bist jetzt nie, irgendwie hast du nie einen ganzen Plan gehabt, sondern du bist immer, wo du warst, wieder gefragt worden von jemand anders und so bist du immer weiter oder hast dich immer weiterentwickelt.
Ja. So ist man weiter. Ja gut, ich habe dann zwischenzeitlich, wie ich auf Sylt war, da habe ich dann zwischendurch meinen Küchenmeister noch gemacht. Das war in Ringsburg beim, wie heißen die Eckert.
Eckert-Schulen,
die Eckert-Schulen, ja. Das war damals noch in Regensburg. Da gab es zwar Regenstaub schon, aber ich habe ja. Küchenmeister in
Regensburg gemacht.
Gemacht. Ja, und das war nämlich dann auch das Lustige. Und ich hatte immer einen guten Kontakt zu meinem Berufsschullehrer. Der hat immer so, wie geht's da? Was machst du jetzt? Ich habe jetzt meinen Küchenmeister gemacht, habe ich gesagt, und jetzt suche dir eine Stelle. Ah, da fährst du da und da hin. Da hast du einen Namen, da hast du die Adresse und da fährst du hin. Den Job, den kriegst du schon. Ja, okay, ich bin dann da hingefahren. Es war Sonntagabend, das kann ich mich noch erinnern. Ich komme da hin. Geregnet hat es, was aufgegangen ist, und ich gehe da rein. Natürlich hast du ausgeschaut, dementsprechend. Und ich sagte, ich möchte gern bitteschön zum Herrn Tschech. Nee, der ist nicht da. Aber ich sagte, der steht da dran und ich möchte jetzt zum Herrn Tschech. Und habe dann mit dir an der Rezeption angefangen zu streiten. Ne? Und plötzlich kam da hinten einer raus aus dem Büro und sagte, ich bin der Herr Tschech, komm uns bitteschön mit. Und der hat es dann eben dann mit seinem Chef dann klar gemacht. War ich nochmal da gewesen und dann haben wir halt da zum Arbeiten angefangen. Das war einfach, du musstest, wenn du einen Job haben wolltest, irgendwie aggressiv vorgehen. Also,
also Hartnäckigkeit, ja, Beziehungen, ja, Netzwerk, das spielt alles ja, da mit rein.
Ja. Ja. Und da bin ich dann in der Firma, das ist eigentlich die Accor-Gruppe, da gehört Merkur gehört dazu, Ibis und ist eigentlich eine französische Gruppe und ja.
Genau, und dann von der französischen Gruppe über den Stadtkrug jetzt in die Stadthalle Vonstrauß.
Stadthalle Vonstrauß.
Starten in die Selbstständigkeit ist ja doch was anderes.
Ja, und ich habe mich. Es ist eigentlich super gegangen. Du hattest Personal, Küchenhilfe, Putzfrau, also so Mädchen für alles hatte ich eine gehabt. Und wir waren gerade eben im Wirtestammtisch, hat zwar auch zur Vonstrauß gehört. Und jetzt kommt da zu der Gaststätte kommt der Bus, 70 Leute. Und der hat nicht ausgekocht. Wie ich hingegangen sage, wie viele Leute? 70? Ja, okay. Sage ich, klar, Moment. Ich habe bei mir in der Stadthalle angerufen. Sage ich so, ich fahre jetzt mit dem Motorrad, fahre jetzt voraus und du fährst mal mit deinem Bus hinten nachher, wo ich gesagt habe, und dann kriegst du was zum Essen von mir für deine 70 Leute.
Okay.
Da habe ich schon mal mein Personal alarmiert. Die haben ja alle Vonstrauß gewohnt. Die sind dann alle gekommen und dann mal mein Spülfrau ist da schon gekommen und dann haben wir hergekriegt, dann sind die gekommen und da haben wir für die 70 Leute, in einer Stunde haben die ihr Essen gehabt, ja, die waren happy, waren abkassiert und konnten weiterfahren, ne? Und so haben wir das organisiert.
Also. War das so ein bisschen die goldene Zeit der Gastronomie oder war es eigentlich immer, hat es immer schon, also, war es immer schon ein Kampf und hat man immer kämpfen müssen oder sagst du, das war damals schon anders?
Also? Naja, sagen wir, Vonstrauß, das war eigentlich ein Selbstläufer, die Stadthalle, ja. Ja. Da waren, ich habe Franzosen gehabt, die sind immer mit dem Bus gekommen. Das war so ein, ja, so ein bisschen EDPD, wo auch der Busfahrer mit Krawatte gefahren ist und Anzug und auch die Leute, also da hast du gemerkt, das sind echt Leute, die viel Geld haben. Und die haben damals für ihr Mittagmenü haben die 30 D-Mark bezahlt. Und dann fragte ich einmal den Busfahrer, sag ich, wie ist das eigentlich, wie reden die Leute so über dich? Sagt er, ich sehe es ja, wir kommen ja schon seit Jahren zu dir. Und dieser Feedback, den also die Leute ja. da geben, und die sagen, also ursprünglich, was, Stadthalle fahren wir hin? Nee, da ist nichts. Sagt er, aber Feedback steht drin, auf der ganzen Reise, die Stadthalle war das Beste, was
okay.
wir gehabt haben.
Sehr gut.
Ups,
Ja.
Ja.
Und das war dann, wie lange warst du dann in der Stadthalle?
Das war noch knapp 10 Jahre, weil es war damals die KAB, die wollten da unbedingt ja, so ein Hotel daneben bauen, mit Begegnungsstätte und Schulungszentrum und was weiß ich was. Ja. Und dann, ich komme Samstag früh hinter, denke ich mir, was ist denn, habe ich was vergessen, habe ich was verpasst? Parkplatz voll, denke ich mir, was ist denn los, gehe in den Keller, da in einen von so einem Vereinsraum. Und als erst kam der damalige, das glaube ich war der Bauhofleiter, Sie können dann sowieso aufhören, weil Sie brauchen dann nicht mehr, das macht dann die KAP weiter.
Ah, okay.
Da habe ich mir gedacht, hä, was für ein Fan bin ich? Dann haben sie Ausschreibung gemacht mit Architektenwettbewerb bei mir in der Halle drin. Ich war dann bei der Stadt, war ich abgeschrieben gewesen. Da war der Bürgermeister Eichel. Und dann habe ich mich aber schon entschlossen gehabt, gehe nach Weiden und habe ich das alte Weizenbrauhaus übernommen. Und dann, wie ich also da schon meinen Vertrag unterschrieben habe im Weizenbrauhaus, da ist dann der Zilbauer Joschi, den ich erst letzte Woche mal wieder getroffen habe, der ist dann Bürgermeister geworden. Ja, der hat mir eigentlich nachgeheult. Dann sage ich, du, jetzt ist das Kind ins Wasser gefallen.
Ja.
Dann sage ich, scheiße. Dann habe ich Weiden und Vonstrauß habe ich da parallel getrieben.
Mhm.
Aber das hat nicht hingehauen. Das wäre nicht gegangen. Ich habe zwar zwei Köche gehabt, wie gesagt, ich habe einen Schenkelner gehabt, der drin in der Stadthalle gewohnt hat. Es war ein super Arbeitsverhältnis mit meinen Leuten und so. Ich denke, heute wird das wahrscheinlich keiner machen. Wir sind im Fundstrauß. Ich habe in Weiden gewohnt und meine Köche, die glaube ich, haben auch damals auch in Weiden gewohnt. Wir sind nachmittags nicht heimgefahren. Wir haben uns da hingekommen, wir haben Karten gespielt. Und
das ist mir geblieben, gell?
Ja, und da ist nicht mehr so angefahren. Das macht halt keiner, weil der sagt, ey, ich will haben, wir haben jetzt eine Freizeit und da wissen wir jetzt, das müssen wir jetzt machen. Ne? Aber,
aber und dann, kurzum, das war dann zu viel und dann bist tendenziell hast du gesagt, jetzt kann ich bloß mehr eins machen.
Dann habe ich bloß noch das eine dann gemacht.
Und jetzt musst du nur erklären, wo das war.
Ach so, das eine.
Das kennt war, man, glaube ich, nicht mehr. Das kennen wir
alte mehr. Weizenbrauhaus, das war in der Postgasse. Da ist jetzt eine Anwaltskanzlei drin.
Okay.
Ja, daneben ist ein Feinkostladen jetzt, also Postgasse 1 vorne, was der Winkel gebaut hat.
Ja.
Und das alte Weizenbrauhaus war ein schönes, schnuckliges Wirtshaus. Naja, gut, und da habe ich eigentlich mit dem Doge angefangen. Und da war der Schröpfhans. Der war bei mir quasi Gast gewesen. Das hat aber einen anderen Sinn gehabt, weil der Schröpfhans, das war ein Lehrling von meinem Schwiegervater.
Ach so.
Ja, weil der Schröpfhans, der hat am Finanzamt gelernt. Und dann ist er irgendwie zufällig draufgekommen, meine Frau. Die hat immer so angeschaut. Also, dann hat er gesagt, ja, der Dirl Donny, das ist mein. Und meine Frau hat ja immer beim Kartenspielen, die haben ja privat immer bei meinem Schwiegervater da am Schafkopf. Und da war halt meine Frau einmal dabei und hat ja nicht beim Schafkopf zugeschaut. Und da hat sich das dann so entwickelt, dass man also da, der ist immer nach dem Eishockeyspielen mit seiner ganzen Mannschaft, da war seine Frau und also das waren immer so, ja, so 15 Leute.
Mhm.
Ja, ich glaube, wer war da dabei gewesen? Naja. Wir haben gerade das Plakat draußen angeschaut, ja. Also waren einige
von denen
dabei gewesen. Ja, und dann habe ich meine Große, die hat eigentlich schon immer mitgeholfen in der Küche. Meine Kleine hat mitgeholfen in der Küche. Und dann haben wir zum Chef und haben wir dann gesagt, du, wir schauen jetzt denn aus, irgendwo hast du da irgendwie einen Arbeitsplatz. Oder Lehrstelle für meine Tochter. Er hat so angeschaut, hat sich mal mit ihr unterhalten. Dann sagt er, ich müsste mal in der Küche, sagt er, woanders. Aber das ist ihr Leben, hat er gesagt. Na oh gut, das schaut hingehört. Meine Kleine, die hat, na ich, Köchin? Na, mach ich nicht. Ich weiß ja, wie es geht, hat gesagt, ich mach was anderes.
Okay.
dieser war auch fast jeden Sonntag bei mir, wenn es nicht gerade eben ihr Frauen-Union-CSU-Fest in Pirk machen muss.
Ja.
ja. Naja, und da war ich halt dann auch ziemlich lange und es war Turn und Taxis. Und dann war bei Turn und Taxis der Wurm drin, die haben aufgehört in Regensburg drunten. Mhm. Da sind die Maschinen, die Apfelanlage, alles schon. Komma, das war alles am Hof gestanden. Die haben sich alle gefreut. Oh, es geht weiter. Dann haben sie zugesperrt und die Maschinen haben sie alle wieder abgeholt.
Okay, ja.
Und dann haben die Postgasse hergerichtet. Also schön, ja, dass da gepflastert und sowas. Und plötzlich war das Geschäft weg. Hm. Wie da der unbefestigte Weg und wenn man da durch ist.
Also eigentlich
ist gut gegangen. Aber in dem Moment, wo
es schön war, wo es gekriegt war, sind die Leute nicht mehr gekommen.
Also da war es irgendwie ausgeblieben.
Okay.
Ja, und es war dann aber auch was anderes gewesen, weil ich habe mitgekriegt, dass der Haberkorn im Schützenhaus aufhört. Hm. Und ich wollte ja eigentlich schon immer das Schützenhaus haben. Aber habe ich mir damals gedacht, naja gut, der muss raus aus dem Josefshaus, der geht dann ins Schützenhaus. Und ich sage, na komm, soll er sein Schützenhaus machen? Ich habe meins. Und naja gut, der hat dann aus gesundheitlichen Gründen, Altersgründen hat er aufgehört. Und dann habe ich mich sofort beworben und habe eigentlich das Schützenhaus sofort da gelegt.
Und mittlerweile sind wir im Jahr 2005. Habe ich nochmal nachgelesen, ja.
Ah, ich habe, ja, ich bin jetzt im 19. Jahr da draußen, ja.
Ja, also das ist tatsächlich, und vor allem hast du es ja damals schon auch Dodgeria
genannt. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Aha. Ja, aber dann sind Leute, komm, ich mach halt ein Dodgeria, wir brauchen. Ja, und dann habe ich gesagt, na, okay, gut, dann machen wir mit unserer Dodgeria weiter, und seitdem heißt es halt dann Dodgeria Schützenhaus.
Ja, und der Dodge ist ja das wunderbare Wort, ja, Reibadatschi oder Kartoffelpuffer, weil es der Norddeutsche Sundart. Und auf deiner Homepage schreibst du schon, Dodge ist nämlich schon fast ein Nationalgericht im Land der rauen Winde, der langen Winter und der steinigen Äcker.
Ja, genau.
Und woher kommst du eigentlich so auf den Dodge?
Ich glaube, da ist der Schleppfanz dran schuld.
Ja, schon ja. Wieder der Schleppfanz. Immer ja, ist der Schleppfanz.
Weil das war das Ding gewesen und die wegen Kummer sind und die haben dann. Das war richtig stressig, weil ich habe gar nicht so viel Pfannen gehabt, wo ich für die ganze Mannschaft Deutsch machen. Und dann habe ich also investiert, haben wir einen anderen Ofen rein und dann habe ich also auf einen Schlag habe ich also 24 Deutsch auf einmal machen können. Also nicht die kleinen Deutscher, sondern richtig Deutsch. Also wenn du drei Stück gegessen hast, dann
Schein
bist du satt. Ja. Und das war eigentlich der Auslöser, dass ich dann auf Deutsch hatte. Da haben sie mich ausgelacht. Ich dachte, ach, das ist aber Schmarrn. Dann habe ich mir das Ding ja noch schützen lassen. Das R da drin und sowas, weil da hatte ich dann einen, der hat am Bürgerfest, der hat Dodgeria hingeschrieben, hat einen Dodge verkauft, aber so ein Mist, dann sind Leute gekommen, wo kommt denn jetzt der? Ja, von der Dodgeria. Ja, schau es mal her, ich war da gerade gewesen, so ein Scheiß. Wo sind sie gewesen? Der ist da hinten. Und da müsst ihr hingehen.
Aber könnt ihr jetzt fast spaßhalber sagen, der Hans Schöpf hat eine Dodge-Figur gehabt. Ja, das ist ungefähr. Hast du einen Anteil dran gehabt?
Ja.
Gott hab ihn selig an der Stelle. Das wird er uns sicherlich verzeihen. Aber das heißt, aber ihr habt natürlich ja das ganze Palette gemacht. Klassisch am Sonntag Braten und Knödel. Auch da ein schöner Spruch auf eurer Homepage. Ein Sonntagmittag ohne Knödel ist wie ein Himmel ohne Sterne. Also Knödel ja. Geht nur immer. Und
ja, das ist Sonntag. Sonntag mache ich auch keinen Deutsch mehr.
Ja.
Weil da hatte ich mal so böse Erfahrungen gemacht. Es war gerade Weihnachten und dann haben sie alle umgestellt auf Deutsch. Und dann, Deutsch braucht halt mal eine Zeit lang. Dann war der Tisch nebendran, die haben 8x ganz bestellt. Ja. Die 8x ganz, ich schneide die so, schon gleich mal so ein bisschen auf Strangen. Dann haben sich die aufgeregt, ja, die sind später gekommen wie mir. Und ich sage immer, ja, den Deutsch, ja, und dann war sowas in der Richtung nochmal, und dann habe ich gesagt, Schluss aus, Amen, es gibt am Sonntag keinen Deutsch mehr. Ja, dann können das noch so viel zahlen, noch so schön anlachen und was, aber es gibt am Sonntag keinen Deutsch mehr, weil das ist, dann kommen wir an der Woche und vor allem, wenn es ruft an, ja. Ich mache zwar bloß nur so auf ja, Hobbygastronom zwischenzeitlich, Sonntagmittag, ja gut, im Sommer ist ein bisschen, weil da sind die ganzen Feste und da haben wir ein bisschen Verschnaufpause, aber auch im Sommer kann es passieren, dass voll ist. im Winter ohne Reservierung
immer noch
geht nichts. Und Weihnachten ab September für Weihnachten reservieren, weil im Oktober kann es sein, dass wir schon voll sind.
Ja. Und parallel schaffst du es trotz, das ist ja von früh bis Abend, 7 Tage die Woche. Mal der, man hat zwar immer Ruhetag, aber da arbeitet man ja auch, aber du engagierst dich auch noch fleißig bei der DEHOGA.
Ich bin also da Kassier und bin also Bezirksrevisor in Ringsburg unten. Ich bin jetzt seit 86 bin ich jetzt Mitglied beim DEHOGA und ich habe ab 87, 88, ich habe immer irgendein Amt gehabt. Ja, Schriftführer, Kassier, erster Vorstand, das habe ich immer schon abgebügelt. Mhm. Zweiter Vorstand, aber ich war kommissarisch auch schon erster Vorstand gewesen. Ich habe das alles so gemacht. Und ich sage mir, Gott sei Dank, wir haben jetzt unsere Truppe verjüngt. Die haben Fragen von damals, von früher. Und da machst du halt einfach Berater auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ja. Und wenn du halt da dabei bist, dann hast du halt eine, ja, es ist eine Beraterfunktion, die du da hast.
Und trotzdem auch seid ihr ja Interessenvertreter für eure Leute. Und wenn man so schaut, so die letzten 10 Jahre, da waren ja durchaus auch ganz schöne Krisenjahre dabei. Ich zähle bloß mal auf, die Debatten ums Nichtraucherverbot 2007, wo ihr in vorderster Front gekämpft haben. Der Mindestlohn ist gekommen. Dann natürlich Corona. Dann ging die Krise ja weiter mit der Energiekrise. Jetzt vor kurzem Mehrwertsteuer wieder auf 19% hoch. Personal findet man kaum mehr. Wie nimmst du das alles wahr? Oder das waren ja auch stürmische Zeiten, oder? Also da habt ihr manchmal schon Politiker nicht mehr in die Wirtshäuser lassen,
wenn es drauf ankommen ist. Ja, ich habe damals, da war die Abstimmung gewesen im Landtag. Gut, beim Stoiber wäre es eigentlich nicht gekommen, dieses
Portal. Das war ja die Fraktion, das war dann die.
Weil der Stoiber, dem hat es eigentlich so gepasst. Er hat gesagt: Hör mal, ihr in die Wirtshäuser, ihr habt hier eure Nichtraucher und wir hatten das ja alle selber geregelt. Mhm. Ne? Aber dann kam der Frankenberg und dann ging alles irgendwie ein bisschen blöd ab. Es gab Raucherkneipen. Ich weiß, es haben sich Nichtraucherkneipen haben sich aufgeregt, weil das Rauchverbot gekommen ist. Also ganz einfach ein Grund. Weil die Nichtraucherkneipen dann nicht mehr gefragt wurden, dann sind wir wieder in die anderen
Kneipen. Ja. Ja. Und wie siehst du das jetzt heute so 15 Jahre später?
Ich sehe es eigentlich immer noch bescheuert. Das kann doch jeder selber regeln, ich lasse rauchen oder ich lasse nicht rauchen. In der Speisegastronomie, okay, ist in Ordnung. Ja, ist es ja voll in Ordnung. Aber dass ich hier so kleine Kneipen, also die.
Naja, und das ging ja dann weiter. Also, das ist ja das, was ich schon ein bisschen angedeutet habe: freiheitsliebend oder das bayerische Leben und Leben lassen.
Ja, und dann habe ich, das war ja das Höchste, da haben wir ja in Weiden die Nichtraucher, also die Demo gemacht hier in Weiden.
Aha.
Mit dem Rauchverbot und haben dann auch einen Fackelzug gemacht auf der Treppe vom Rathaus. Also ich habe so schätzungsweise waren ungefähr 1000 Leute da und wir sind also da rummarschiert mit Fackeln. Und dann wurden also da einige Leute auf uns aufmerksam und dann haben wir die zweite Demo gemacht. Also wir haben bis vor Holland haben wir Anfragen gekriegt, ja, wie macht man sowas, wie macht man sowas. Ne? Und dann hat sich das gegeben. Ja, dann hat sich ein Verein gegründet, Verein sind wir heute der Bayerischen Wirtshauskultur.
Mhm.
Und dann haben wir unten, wo das Oktoberfest immer stattfindet, bei der Freiheitsstatue,
ja.
Da haben wir dann eine Demo veranstaltet und der Drechsel und ich, wir sind den Samstag vorher die ganzen Kneipen nochmal abgelaufen,
ja.
Und haben gesagt, hör mal, morgen München, wir fahren mit dem Bus, wir haben alles dabei, kommt mit, wir müssen die Demo da machen.
Ja.
Die waren selber nicht daran interessiert, ja, dass sie dann da mitfahren. Auf die Demo nach München. Ich habe einen Bus organisiert. Da waren wir, glaube ich, von Weiden zu viert. 2 sind von Amberg gekommen und 2 von Schwandorf. Und dann kamen wir da runter. München, dann haben wir nicht einmal 2.500 Leute zusammengebracht. Wenn allein von den Münchner Kneipen jeder zwei Leute geschickt hätte, dann hätten wir nochmal 5.000 Leute mehr gehabt. Aber das hat die ja nicht interessiert.
Ja.
Das hat die Kneipen nicht interessiert. Ja. Und dann, wie es dann irgendwo weitergegangen ist, ich weiß nicht, da war der Drechsler war dann der Vorstand, da war er haben sie ein Gespräch gehabt, wie es halt immer so ist, so, ob alles in Ordnung ist und wie es läuft, also was ich der Bürgermeister ist, glaube ich, war damals der See gewesen, ja. Und er sagt der Drechsler nicht, dass ich wüsste, also es passt alles. So, und er kommt nach Hause und dann erfährt er aus der Presse, dass in der Altstadt drin die Wirte plötzlich irgendeine Demo machen. Er sagt manchmal, warum macht er das nicht mit dem Verband?
Ja.
Da haben wir viel mehr Background.
Aha.
Aber dann haben die dagegen gearbeitet und...
Ja, zeigt sich halt auch, Interessenvertretung gemeinsam geht immer einfacher als gegeneinander. Ja. Und gefühlt könnte ich dir wahrscheinlich jetzt noch stundenlang zuhören. Im Kern ist ja wirklich so, jetzt daheim, du sagst ja schon fast Freizeitgastronom, aber du bist trotzdem nur jeden Tag da, du kochst nur mit, du bist nur dabei, die Yvonne schmeißt den Laden,
ja.
Und weiterhin die Doceria, wie du sagst, Sonntag ja. Bitte anmelden. Ich möchte nur ein Thema nur kurz anschneiden, weil deine Freiheitsliebe zeigt sich, glaube ich, vor allem in einem Hobby, das du leidenschaftlich lebst, nämlich das Motorradfahren.
Ja.
Also das ist dir auch ins Blut übergegangen, oder?
Ich habe gesagt, solange ich Motorrad fahren kann, kann ich auch mal Wirtshaus betreiben.
Okay. Bist du schon immer Motorrad gefahren?
Seit meinem 16. Lebensjahr.
Okay, also diese kurzen Reisen, die waren ja oft wie Motorrad, wo du durch ganz Deutschland gedüst bist.
Ja, unbedingt.
Und da auch engagiert, also nicht bloß privat, sondern das finde ich ja bei Bikern oft wirklich cool, dass sie halt nicht bloß sagen, man kann das nicht vorher leu, sondern ihr fahrt ja dann auch der Biker-Union oder Biker-Union, engagiert euch sozial.
Da sind wir alle zwei Jahre gefahren und nächstes Jahr ist wieder, aber es seit Corona ist das alles ein bisschen anders geworden. Wir sind also von den vier Standorten gefahren, München, Stuttgart, Kiel und Dannewitz an der polnischen Grenze. Und dann das Highlight war eigentlich, am Freitag kam ja die A10, 80 Kilometer südlich von, die haben wir dann abgeblockt. Also es war immer Polizei dabei.
Ja.
Und dann haben wir so drei Polizeiautos, die A10 abgeblockt und dann sind wir im Konvoi nach Berlin reingefahren mit ungefähr 400 Motorrädern.
Okay.
War schon geil. Gut, das ist das eine, ich sage immer, das ist die Gewerkschaft der Motorradfahrer. Wir hatten einen Verkehrsminister, den haben wir dann auch bei uns im Verein aufgenommen. Der war auf der Bühne in Berlin und dann, wie er runter wollte, sagt er, Moment, stopp, bevor du hier nicht eine Aufnahmeantrag unterschrieben hast, darfst du hier nicht runter.
Jawohl.
Naja, und das andere, wir sind also auch sozial irgendwo aufgestellt und ich sehe das auch von Motorradclubs hier so in der Gegend. Letztes Wochenende waren wir in Wenisch-Eschenbach mit den Kindern. Und wenn du da siehst, wie super die da aufgekommen sind und wie sich die freuen, wenn wir kommen, so im Konvoi, so mit 15 Motorrädern, und die dürfen da mitfahren, die dürfen sich mal draufsetzen, die dürfen mal Gas geben und da haben wir gegrillt für die. Und die waren sowas happy. Und wenn du dann das so im Hintergrund mitkriegst, was haben diese Kinder in ihren jungen Jahren schon alles erlebt? Das ist der Wahnsinn. Und dann ist das für die irgendwie eine Erlösung.
Aber das ist doch ein wunderbarer Abschluss, dass man, obwohl man das ganze Leben lang eigentlich gerackert hat, mit Leidenschaft gearbeitet hat, immer für andere da war, ist trotzdem auch, dass man auch so in der Freizeit dann letztlich auch was zurückgeben kann. Und ich glaube, das ist nochmal eine schöne Botschaft. Und so schön das ist ja oft so, im Wirtshaus erlebt man die schönsten Geschichten und da haben wir wahrscheinlich, da müssen wir eine ganze Staffel machen mit dir. Da kann man einiges berichten. Aber wie so oft geht die Zeit langsam zu Ende.
Aber ich habe jetzt noch etwas vergessen.
Ja.
Das wäre eigentlich das Wichtigste, das wäre eigentlich der Kernpunkt von dem Gespräch heute gewesen. Und zwar, das Geschäft läuft immer noch auf mich. Ich habe Bestandsschutz. Wenn ich das Geschäft übergebe, das ist der Wahnsinn, was dann verändert, umgeändert.
Baulich gemacht.
Baulich und was ich als alles. Ich habe das kürzlich bei einer Landwirtschaft erlebt. Die haben seit 18 Jahren haben die Brot gebacken. Und da haben die das an die Kinder übergeben.
Das habe ich bekommen, ja.
Da habe ich mit dem Oetzinger drüber geredet. Da habe letzte Woche mit dem Meier, mit dem Landrat drüber geredet. Aber ich muss noch mal reden mit denen, ob die das auch wirklich wollen. Die backen nach wie vor, aber nur für ihre eigene Veranstaltung, weil die haben halt jetzt eine Gastronomie-Lizenz. Ja.
Und das ist, glaube ich, das ist der Punkt, dieser Erhalt der bayerischen Traditionen. Ja. Das hat was mit Freiheit zu tun, das hat aber auch was mit Pragmatismus zu tun und die Leute machen lauer. Und ganz ehrlich, welcher Wirt oder welcher Gastronom wird am Schluss was Schlechtes wollen?
Und diese ganzen Vorschriften und Auflagen und Dokumentationen und was weiß ich, der Teufel, was da irgendwie ist oder so, das wird zwischenzeitlich brutal schlimm. Ja? Wenn wir da nicht mal rauskommen, dann sind wir weg.
Ja.
Ja? Und jetzt, was ich heute noch gekriegt habe, das muss ich auch noch dazu sagen, man möchte, so wie beim Obatzen, den Döner, aber von der EU her. Ja? Der DEHOGA sagt nein.
Ja.
Ja, wir haben ja auch türkische Gastronomen bei uns im Verband mit drin, also die war auch mit Unterstützung. Wir haben gesagt nein, weil die Industrie reißt sich dann das an Nagel.
Die Rechte, ja.
Ja. Und dann macht er da seinen Döner und weil da muss der, wenn er einen Döner verkaufen muss er Lizenzgebühren zahlen, dass er überhaupt einen Döner dann verkaufen kann. Es gibt gute, es gibt ja natürlich auch Döner, die was sagst du, ja gut, aber die hält sich ja dann auch nicht lang.
Ja.
Und das sind eben, wie gesagt, also diese Überregulierung, wenn ich jetzt das wieder sehe mit dem Döner oder mit dem Obatzen.
Also da sieht man, und ich glaube, das ist so das, was einem dann manchmal die Lust schon nimmt, wo man sagt, das nimmt einen, wenn man gern für Gäste da ist, gern kocht, gern Gastwirt ist, das nimmt einen dann die Freude. Und das ist, glaube ich, so abschließend nochmal, was wir heute eben gelernt haben, du bist eben nicht bloß Gastronom, sondern auch Interessenvertreter, kämpfst für die Interessen.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist tatsächlich jetzt, sagen wir, am Ende schon angekommen und wir müssen langsam zum Schluss kommen. Vielleicht machen wir mal nochmal eine Folge 2 mit dir, das würde sich wirklich anbieten. Aber zum Schluss haben wir tatsächlich noch eine kleine Schnellantwortrunde. Du musst quasi sagen, was dir näher liegt. Ich fange mal an. Dotsch oder Gnödel? Spotzen, würde ich sagen. Dotsch oder Spotzen?
Ja, Spotzen heißt jetzt aber Gnödel. Bleiben wir bei den Gnödel. Also ist für mich beides.
Beides lecker.
Ja.
Weizen oder Hölles?
Pilz.
Pilz. Essen kochen oder selbst bekochen lassen?
Lieber selber kochen.
Selber kochen.
Ja, ja.
Und jetzt eine spannende Frage, wer kocht besser, Yvonne oder du?
Ich habe mehr Erfahrung und die Yvonne kümmert sich mehr um Service. Ja, deswegen koche ich wahrscheinlich besser. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und abschließend, Zigarre oder rauchfrei?
Zigarre.
Das ist Lebensqualität.
Ja, und es ist... Zigarre und Whisky. Habe ich eine kräftige Zigarre, einen milden Whisky, habe ich einen schwachen Zigarre, einen kräftigen Whisky oder einen schönen torfigen. Und naja.
Sehr schön. Total spannend, lieber Willi. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in die Gastronomie-Szene in Weiden. Wir haben nur einiges anreißen können. Das ist total spannend und das ist ja eine Reise durch die Geschichte auch von Weiden, aber auch von der ganzen Branche. Die du hier erzählt hast, danke für deinen Blick auf die Gastronomie und auch deinen Blick auf Weiden. Der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Reinhören. Hinterlasst gern euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem bei Spotify und Co. Und wenn ihr darüber hinaus Feedback habt oder auch gern selber mal Gast sein wollt, dann meldet euch doch gerne bei info@weiden-podcast.de. Und in diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt,
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.